Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik. Mein Name ist Lukas Müller und ich habe heute zwei interessante Menschen bei mir und wir wollen heute ein bisschen was ja über In-vitro-Pflanzen erfahren. Hey Johannes und hallo Rainer, schön, dass ihr heute zu Gast seid. Wir kennen uns noch gar nicht. Mögt ihr euch kurz mal vorstellen, wer ihr seid und was ihr genau macht? Johannes, magst du vielleicht mal anfangen?
Ja klar, gerne. Hi, ich bin Johannes Schreck und ich bin 28 Jahre alt und bin eigentlich ausgebildeter Kaufmann im E-Commerce und arbeite aber zum Teil ebenfalls für das In-vitro-Labor hier. Und ja, wir vermehren Pflanzen und ja, genau. Rainer, du kannst, glaube ich, weitermachen.
Ja, also ich bin Rainer Dietz. Ich mache das seit mehreren Jahrzehnten schon, zuerst angestellt, dann selbst auch schon über 20 Jahren jetzt selbstständig. Wir vermehren hier in vitro im Labor Aquarienpflanzen, die entweder direkt oder an Gewächshäuser verkauft werden.
Okay, das ist ja schon mal ein mega spannender Beruf, aber vielleicht erklären wir den Zuhörern mal ganz kurz. Könnt ihr mal kurz einen Überblick geben, was In-vitro-Pflanzen eigentlich sind und wie sie sich unterscheiden zu den normalen Topfpflanzen im Aquarium?
Ja, also darf ich anfangen? Also vielleicht sollte man erstmal grundlegend, In-vitro heißt ja quasi auf Lateinisch im Glas und beschreibt eigentlich ja Prozesse, die außerhalb des Körpers irgendwie künstlich in einer geschlossenen Umgebung, ich will es jetzt nicht genau beschreiben, weil ich da jetzt auch nicht so perfekt bin, genau das so zu definieren. Und ja, was sich unterscheidet, ist, dass eben Pflanzen steril in einer künstlich geschaffenen Umgebung kultiviert werden. Genau. Und halt abgeschlossen von der Umgebung, sozusagen. Und was die Pflanzen grundsätzlich unterscheidet, natürlich ist, dadurch, dass die in vitro gezogen werden, sind die halt rein von allen möglichen Schadstoffen, Parasiten, Algen, aber auch irgendwelche Pflanzenschutzmittel wie Pestiziden, meinte ich glaube ich schon. Genau, und somit hast du halt wirklich in so einem In-vitro-Becher, so wie wir ihn verkaufen, halt wirklich 100% nur Pflanze und gegebenenfalls das Nährmedium, auf dem die Pflanze wächst. Und ja, das bietet natürlich den Vorteil, worauf wir vielleicht später noch kommen werden, dass man halt Pflanzen in ein Aquarium einsetzen kann, die eben keine Schädlinge haben oder ähnliches, ne? Genau. Ja, Rainer, willst du
dazu noch was
sagen?
Wenn ich das vielleicht noch kurz ergänzen kann, wir machen hier nichts anderes, als was auch der Gärtner macht, der zum Beispiel einen Steckling von der Pflanze abschneidet, um sie zu vermehren. Wir können das hier gesteuerter machen, in größerem Umfang. Wir können durch Wachstumsregulatoren eingreifen, die Vermehrungsrate erhöhen, die Zahl der Stecklinge, die zu schneiden sind, erhöhen und dadurch einfach die Produktivität erhöhen. Vielleicht sieht man, oder das ein oder andere Bild hat man vielleicht vor Augen schon mal in einem Labor gesehen. Auf relativ kleinem Raum stehen sehr viele dicht gedrängte Dosen.
Ja, vielleicht könnte man für die Leute, die gerade den Podcast sich auf YouTube oder so angucken, wird jetzt hier ein Bild eingeblendet, wo man mal die Regale und so, wie sie gerade bei uns hier im Hintergrund sind, zu sehen sind.
Genau. Aber wir machen eben, wie gesagt, nichts viel anderes als das, was auch im Gartenbau, im Gewächshaus stattfindet. Wir vermehren hier Pflanzen nur gezielter, gesteuerter und unter sterilen Bedingungen. Das ist vielleicht das Hauptaugenmerk. Hier muss alles steril sein, aber wir klonen eigentlich nur. Das heißt, wir können Pflanzen vegetativ vermehren, gesteuert vermehren. Das als Oberbegriff vielleicht über die In-vitro-Kultur. Ein Klonen. Wir züchten hier nicht, wir bringen also keine neuen Pflanzen hier hervor oder nur per Zufall, sondern wir versuchen eine Pflanze, die uns besonders gut gefällt, in theoretisch unbegrenzter Stückzahl zu vermehren.
Ja, wir vermehren sie nicht geschlechtlich.
So nein, quasi, nein.
Nur
Sex
über Zellteilung.
Ist hier nicht gefragt.
Genau. Okay, und wie genau läuft das denn ab? Also, welche Schritte sind dafür überhaupt erforderlich, um ja Pflanzen unter so sterilen Laborbedingungen ja zu vermehren? Wie kann man sich das Ganze vorstellen? Ist das am Ende ein Raum, der steril ist? Ist das am Ende so ein Glaskasten, den wir kennen aus dem Chemieunterricht, wo dementsprechend man so Handschuhe drin hat, wo man gar nicht selber so richtig reingreifen kann?
Genau, so ähnlich sieht das aus, nur es ist halt kein Abzug. Wir wollen ja nicht die Chemikalien, die vielleicht im Chemieunterricht entstehen, abziehen, sondern wir wollen eine saubere Oberfläche haben, auf der wir arbeiten können. Dafür gibt es eben entsprechende Filter, HEPA-Filter, hat man vielleicht auch schon mal aus der Hausstaubmittel-Malerei-Szene, kennt man das vielleicht, die halt eine Luft produzieren, die keine Sporen mehr enthält, die keine Krankheitserreger, keine Keime mehr enthält, die der Pflanze schädigen können, die Pflanze schädigen könnten. Das Ganze muss so stattfinden, dass die Pflanze nie wieder mit einem Keim in Berührung kommen kann. Also alle Geräte, alle Gerätschaften, alles, was mit der Pflanze zu tun hat, muss sterilisiert werden. Das heißt, entweder bei 121 Grad in der feuchten Hitze oder für Materialien, die man nicht feucht erhitzen kann, in einer trockenen Hitze, in einem Trockenschrank. Jedes Besteck, man darf die Pflanze nicht mit den Händen anfassen, man darf die Unterlage muss entsprechend sterilisiert werden. Muss alles vorher in einen sogenannten Autoklaven oder Trockenschrank, um dann halt bei entsprechenden Temperaturen keimfrei gemacht zu werden. Und erst dann kann ich die Pflanze, die mir der Gärtner, der Hobbyist, der Reisende, der Botaniker gibt und sagt, hier, das ist ein besonders tolles Teil, das möchte ich vermehrt haben. Das können wir dann oberflächlich desinfizieren erstmal. Also alle Keime, alle Algen, alle Viecher, die sich auf einer Pflanze befinden können, müssen runter, müssen raus. Das machen wir mit Chemikalien. Und erst wenn das gelungen ist, können wir an die eigentliche Arbeit der Vermehrung gehen. Ja, da fängt dann eben dieser Arbeitsprozess an mit dieser, in dieser Phase. Wir wählen eine Elitepflanze aus, die werden wir mit Chemikalien behandeln. Das können haushaltsübliche Sachen sein, die man auch für die Reinigung, Badreiniger nimmt. Also alles, das ganze Programm der Chlorchemie kann man da ablaufen lassen, um halt die Keime in den Griff zu kriegen. Und aber immer in Konzentrationen, die eben, und das ist die Krux an der Sache, die dürfen halt die Pflanze selbst nicht schädigen. Die Pflanze selbst muss das überleben. Das tun sie nur in einem gewissen Prozentsatz. Wir haben sehr hohe Ausfälle in dieser Phase, weil eben wir erstmal uns rantasten müssen, was schädigt den Keim, was tötet den Keim ab und was lässt die Pflanze aber leben. Das ist das Wichtige. Und die Pflanze muss ja anschließend noch vital sein und weiter wachsen. Wir malträtieren die dann anschließend noch genug. Die muss also erstmal aber diesen Prozess überstehen.
Und woher wisst ihr, dass die Pflanze jetzt steril ist? Kann man das testen?
Das sieht man, denn normalerweise wächst ein Bakterium oder ein Pilz rasend schnell und die Pflanze kann da gar nicht mithalten. Und die hat dann auch zumindest so in der Anfangsphase gar keine Möglichkeit, auch dagegen zu steuern. Die haben ja auch ein Immunsystem und eine Möglichkeit, mit Keimen zu agieren und sie zu unterdrücken. Aber in der Phase ist der Keim einfach im Vorteil und wird so stark wachsen auf einem Nährmedium, was ihm auch gefällt, bei Temperaturen und Lichtverhältnissen, die ihm auch gefallen. Also kann er das sogenannte Explantat, also dieses Gewebeteil, was wir da versucht haben zu sterilisieren, auch töten, indem er es einfach überwächst.
Man kann sich das, glaube ich, so vorstellen, ungefähr wie eine Petrischale, in der ein Nährmedium ist, wie in einem Labor, wo zum Beispiel irgendwelche Krankheitserreger oder sowas untersucht werden. Und auf diesen Nährmedien vermehren sich halt alle möglichen Bakterien oder Keime unglaublich schnell, weil einfach alles an Nährstoffangebot immer vorrätig ist, ne? Und dadurch vermehren sich halt so Keime, die irgendwie in den Becher oder sowas reingekommen sind durch die Vermehrung oder durch die Sterilisation dann im Nachhinein. Eben einfach extrem gut. Und das sieht man in der Regel eigentlich direkt aus, dass es jetzt wirklich irgendwas intrazelluläres oder irgendwas extrem tückisches, ne? Also was irgendwie, manchmal sind auch Sachen versteckt, die sieht man nicht direkt. Das sieht man dann irgendwie erst in der dritten, vierten Vermehrung, ne? Genau, aber
Aber
ja.
normalerweise hat sich der Keim dann auch gefangen und nach ein paar Tagen, nach einer Woche ungefähr, sieht man dann, dass er wächst und dass er dann leider schneller wächst und die Pflanze keine Chance mehr hat. Und wir werfen also zwischen 50 und 90%, manchmal 99% der Pflanzen, die wir versucht haben zu sterilisieren, auch weg. Und bei manchen Pflanzen gelingt es auch gar nicht. Hochempfindliche Pflanzen wie einzelne Moose, zum Beispiel Fissidens, da ist es extrem schwer. Am besten ist es, man hat eine Pflanze, die in einer sehr trockenen Atmosphäre schon gewachsen ist, die extrem gut versorgt wurde, die stressfrei daran gehen kann und auch eben stark ist und auch schon mal sowohl den Chemikalien gegenüber als auch irgendwelchen Bakterien, Keimen gegenüber, resistent ist der falsche Ausdruck, aber ihnen widerstehen kann.
Und wenn man denn jetzt, sag ich mal, eine Pflanze gefunden hat, ist es dann die Mutterpflanze für alle weiteren? Oder wie kann man sich das Ganze vorstellen? Wird am Ende ja von der ein Klon gemacht und der Klon wird wieder groß und von dem wird wieder geklont? Oder hat man am Ende nur eine Ausgangspflanze?
Ja, im Prinzip haben wir eine Ausgangspflanze irgendwann mal und theoretisch können wir die dann unendlich viel vermehren. Praktisch sind dem schon Grenzen gesetzt. Auch da gibt es Alterungsprozesse, Fehler passieren und man muss und die Chargenanzahl, also die Anzahl der Vermehrungsphasen ist von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich und auch vom Geschick des Bearbeitenden. Aber theoretisch kann man aus dieser einen einzelnen Ausgangspflanze unendlich viele neue Pflanzen produzieren. Aber praktisch sieht es schon aus, dass man auch immer wieder die Bestände erneuern muss. Es passieren immer wieder unschöne Sachen. Aufwendig muss dann wieder nachgesteuert werden und sterilisiert werden. Also Theorie und Praxis sind auch da nicht immer komplett übereinstimmend.
Und wie sieht eure tägliche Arbeit aus, Johannes? Also ihr kommt jetzt morgens an, was wird gemacht, was steht an?
Also natürlich gibt es einen groben Plan, einfach anhand der Nachfrage natürlich von unseren Kunden, was grundsätzlich vermehrt werden muss. Und dementsprechend, also nicht nur einen groben Plan, sondern es gibt einen Plan. Und dementsprechend kommst du dann halt hier früh im Labor an. Und das Erste, was du natürlich tust, außer dir einen Kaffee zu machen, ist erstmal deine Kleidung abzulegen, vor dem Labor natürlich, und deine Schuhe zu wechseln und alles, dass du relativ, ja, keimfrei erstmal dich in die Räumlichkeiten des Labors begibst und gegebenenfalls auch einen Kittel und sowas überwirfst. Ja. Und im Anschluss geht es eigentlich direkt ans Vermehren. Du nimmst dir deine Werkzeuge, mit denen du vermehren möchtest, Skalpell und Pinzette eben, und startest deine Reihenbank. Und in der Reihenbank drückt quasi die Luft permanent raus, sodass du halt nicht die Gefahr besteht, dass irgendwie Infektionen oder Bakterien oder Luft in den Becher, den du in dieser Reihenbank öffnest, halt hineingelangen. Und im Anschluss bereitest du eben deinen Arbeitsplatz vor. Alle Unterlagen, die steril sind, müssen halt am Arbeitsplatz sein. Desinfektionsmittel für die Hände, für die Oberflächen, die zwischendurch immer wieder sterilisiert werden müssen. Also du bereitest erst quasi mal deinen Arbeitsplatz vor. Und im Anschluss nimmt man sich wirklich einfach nur im Laborraum entsprechende Pflanzen und vermehrt die nach dem Schema. Jede Pflanze hat natürlich ein eigene Ansprüche, eigene kleine Wehwehchen, eigene Dinge, die sie möchte oder nicht möchte. Und da muss man halt drauf achten. Und ja, dementsprechend vermehrt man dann halt die Pflanzen. Einige Leute vermehren eher so die eine Pflanze, die sie manchmal eher Lust haben, oder? Und ja, oder auch nicht, sage ich mal so. Naja,
Ja,
ja.
natürlich, jede Pflanze ist ein bisschen anders zu
Ja.
bearbeiten. Eine Stängelpflanze kann man natürlich viel leichter bearbeiten als zum Beispiel eine Anubie oder eine Echinodorus, die man ganz anders schneiden muss. Also kommt man jetzt schon sehr ins Detail. Aber prinzipiell dann neben den vorbereitenden Arbeiten an der Sterilwerkbank muss natürlich auch das Nährmedium produziert werden. Das muss eben nach einer Rezeptur, die man aus einem Basismedium, was vor 40, 50 Jahren mal entwickelt wurde, immer wieder variiert und für sich selbst und seine eigenen Pflanzen und deren Bedürfnisse hier zusammenstellt. Und das muss eben täglich auch passiert werden, weil man setzt gleich größere Chargen an, 20, 30, 40 Liter. Und die müssen eben hoch erhitzt werden auf 121 Grad. Erst dann kann man von einem Sterilisationsprozess bei einer Flüssigkeit sprechen, also unter Druck auf 121 Grad erhitzen und dann wieder abkühlen lassen. Und dann hat man eben erst eine Nährlösung, die bereit ist, dass man eben Pflanzen drauf vermehren kann. Und dieses Rezept ist individuell teilweise für Pflanzenfamilien, für einzelne Gattungen, für Arten. Also das ist sehr spezifisch. Jede Pflanze reagiert ein bisschen anders. Und muss aber eben bereitstehen. Und das individuelle Medium muss eben dann auch morgens bereitstehen, dass man eben nicht Pflanze X auf Medium Z setzen kann. Oder nur weil man das machen kann, muss nicht heißen, dass man auch Pflanze Y auf das Medium Z setzen kann. Also da gibt das setzt eben eine gewisse Planung voraus. Da muss man seine ganz normal eine Produktionsplanung halt erstellen.
Und dieses Substrat, wo die Pflanzen drin sind, ist ja manchmal flüssig, manchmal ist es so eine Art Gel. Ja. Wie weit unterscheidet sich das? Hat man festgestellt, das eine ist besser als das andere? Oder warum gibt es überhaupt diese beiden Unterschiede?
Hängt ein bisschen von der Pflanzenart ab. Manche Pflanzen mögen es nicht, in einem Flüssigmedium zu wachsen. Anderen macht das nichts aus. Die wachsen dann sehr gut auch drauf. Im Gegenteil, man verfestigt das Ganze ja mit einem Agar-Agar. Das ist ein Gelbildner, der halt aus Meeresalgen gewonnen wird und auch ein Naturprodukt ist. Den kann man eben, muss man eben einsetzen, um ein Medium zu verfestigen. Und der bringt aber auch wieder Stoffe mit, die der einen oder anderen Pflanze nicht gefallen. Wir können nicht diese absolut hochgereinigten Produkte verwenden, die vielleicht in der Bakteriologie oder in ganz speziellen Anwendungen zum Einsatz kommen, weil die zu teuer sind. Und da muss man dann einfach immer wieder durchprobieren, was ist für meine Pflanze zu diesem Zeitpunkt der Vermehrung oder der Wurzelbildung oder was auch immer, der Verkaufsfähigmachung, dann das richtige Medium. Natürlich ist ein Flüssigmedium für uns auch von Vorteil, einfach einmal aus Kostengründen, auch weil es leichter zu verarbeiten ist, aber auch für den Anwender, für den Aquarianer, er muss keinen Agar abspülen, er zieht das einfach raus aus der Flüssigkeit. Also es sind da verschiedene Gründe, die man da beachten muss. Der Transport spielt auch eine Rolle. Wie dicht ist der Becher, den ich da verschicke? Läuft mir das Medium dann aus? Oder wie schnell trocknet es eben aus? Das sind einfach Erfahrungswerte und da muss man ganz individuell nicht auf jede Pflanze eingehen, aber doch sehr viel experimentieren.
Und wie werden denn In-vitro-Pflanzen korrekt gelagert, also bevor sie zum Beispiel zum Kunden gelangen? Also gibt es hier Unterschiede im Vergleich zu Pflanzen, die im Substrat oder Topfen verkauft werden?
Ja, also hier stehen die Pflanzen bei uns bei zwischen 25 und 26 Grad. Haben natürlich keinen Kontakt zur Außenwelt, weil sie ja in diesem geschlossenen System eben sind. Sie haben bis zu 16 Stunden Licht am Tag und sollen eben dadurch eine optimale Voraussetzung haben, um auch ein bisschen Stress während des Transports, während der Lagerung im Laden, in der Verkaufszeit dann durchzuhalten. Da würde ich auf jeden Fall immer runtergehen mit den Temperaturen. Sie soll ja dann nicht unbedingt noch groß weiter wachsen, zu alt werden, schon erste gelbe Blätter machen, was ja eben bei der Pflanzenwachstum normal ist, dass sie eben auch natürlich bei schlechtem Lichtverhältnissen oder zu hohen Temperaturen, zu niedrigen Temperaturen dann eben auch Probleme kriegt. Aber generell hier versuchen wir, die möglichst stressfrei wachsen zu lassen bis zum optimalen Verkaufszeitpunkt und dann eben in den Verkauf zu geben. Und ab da ist es halt gut, die Temperaturen nicht zu hoch zu lassen. Licht ist dann auch nicht mehr das Entscheidende. Das ist dann nachher wieder in der Aquarienphase dann entscheidender, dass sie da dann gleich optimal weiter wachsen kann. Die Lagertemperaturen würde ich immer sagen zwischen 15 und 20 Grad sind sicher besser als zu hohe oder zu niedrige Temperaturen.
Genau, also noch hinzuzufügen, Entschuldigung. Ich glaube, die meisten Probleme bei der Lagerung generell, also bei uns befinden sich die Pflanzen ja einfach in der Wachstumsphase, deswegen wird hier einfach viel Licht und relativ hohe Temperaturen einfach auf die Pflanze geschmissen, um es jetzt mal so zu sagen, damit der Stoffwechsel natürlich von der Pflanze, ich meine, wir wollen Pflanzen vermehren, wir wollen die verkaufen und deswegen müssen die bei uns einfach schnell wachsen. Wenn die Pflanzen dann natürlich bei unserem Kunden sind oder im Fachgeschäft, im Zoofachgeschäft, dann sollten die Pflanzen natürlich, vor allem Stängelpflanzen, manchmal nicht ganz so schnell wachsen, weil die natürlich auch verderblich sind, die Becher einfach irgendwann, ne? Und Stängelpflanzen stoßen einfach im Vergleich zu einer Anubia oder im Vergleich zu einem Farn einfach deutlich schneller an den Deckel der Dose und sterben somit auch teilweise bei Kontakt halt einfach die Blätter ab, was unschön aussieht, was der Pflanze an sich nicht schadet, aber ja, den Kunden gefällt es natürlich manchmal nicht. Und da muss man bei der Lagerung einfach ein bisschen drauf achten, dass Stängelpflanzen schneller wachsen. Genau.
Also bitte.
Also bedeutet das am Ende, die Lagerung entscheidet am Ende auch, wie lange ich die Pflanze in der im Vitrobecher lagern kann, bevor sie eingeht.
Die Temperatur zum Beispiel, ja, entscheidet da und der Zustand. Wie alt ist sie dann? Also stand sie jetzt schon 2 Wochen oder steht sie schon 8 Wochen im Becher? Das ist natürlich
Also zum
ein
Beispiel
Unterschied.
eine Anubie, irgendeine Nana oder sowas in der Art und Weise, kann 3, 4 Monate stehen, ohne dass irgendwas mit dem Becher passiert oder dass die Pflanze abstirbt. Die wächst einfach nur weiter in dem Becher, bekommt neue Triebe. Hingegen eine Stängelpflanze würde natürlich irgendwann so weit wachsen, dass sie wahrscheinlich sogar den Becher aufstößt oder,
Ja.
ja.
Ja, oder einfach dann
Oder
schon
alle
innen
Nährstoffe verbraucht.
schon alle Nährstoffe verbraucht sind und sie dann auch innen durch Lichtmangel schon anfängt braun zu werden und gelb zu werden. Und ja, einfach, also da ist dann wieder der begrenzende Faktor, die Nährstoffe. Wir geben sie zu, wir geben sie im Übermaß zu, aber irgendwann sind auch die aufgebraucht und die Pflanze kann dann nicht länger wachsen.
Also kann man keine pauschale Zeit
Nein.
sagen, wenn man sie korrekt lagert, so und so lange erhält sie.
Nein, dafür haben wir auch zu viele verschiedene Arten und Sorten. Früher, wo man vielleicht 10 Echinodoren hatte, ein paar Kryptokoryphen und Kabomba und Egeria, war das sicher einfacher. Heute haben wir hier 150 Arten und Sorten und da kann man keine pauschalen Empfehlungen geben. Das würde ich nicht gerne machen wollen.
Höchstens so
Aber
kategorisch, so
ja,
ein bisschen
das
nach
kannst du.
Stängelpflanzen, wie ich schon meinte, irgendwie
Ja.
Aufsitzerpflanzen. Da gibt es natürlich einfach Kategorien, die einfach schnell und langsam wachsen.
Und vielleicht als für mich im Hintergrund kühl, aber nicht kalt. Und temperiert, aber nicht heiß. Das vielleicht so als ganz grobe
Man muss halt bedenken, die meisten
Richtlinie.
Pflanzen
Und
sind tropisch
ja.
und sterben halt bei unter 15 Grad oft schon ab. Genau.
Und natürlich auch nicht auf der Fensterbank ins Sonnenlicht stellen, weil dann hat man ja sofort den Glashauseffekt, dass dann in der Dose selbst die Temperaturen wesentlich höher sind als in der Raumluft. Und das bekommt den wenigsten Pflanzen, wenn sie da längere Zeit bei sehr, sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
Gehen
Stress
wir
hier
jetzt
gemein.
mal davon aus, ich als Aquarianer kaufe eine In-vitro-Pflanze. Und wie bereite ich diese am besten vor? Wir haben ja jetzt die Gelflüssigkeit, wir haben eine flüssige Flüssigkeit. Kann ich die Pflanze einfach rausnehmen und einpflanzen? Und muss ich unbedingt, wenn ich jetzt die Pflanzen gekauft habe, ja, die am gleichen Tag auch in mein Aquarium setzen?
Ja, dazu kann ich gerne mal kurz was sagen. Auf jeden Fall sind die Pflanzen, wenn man sie gekauft hat, nicht. Also die muss man nicht direkt einsetzen. Die meisten Pflanzen können noch, ich sage es mal so, 1 bis 2 Wochen gegebenenfalls noch bei dir in der Wohnung stehen. Wie eben Rainer gerade schon meinte, sollten die Pflanzen jetzt nicht irgendwie auf einer Heizung stehen, am Fensterbrett in praller Südsonne, wo es dann gerne mal im Sommer irgendwie 35 Grad oder 40 Grad in der Sonne werden. Und ansonsten, wie gesagt, bei Stängelpflanzen muss man etwas vorsichtiger sein. Die darf man nicht zu lange stehen lassen bei sich zu Hause, bevor man sie benutzt, da irgendwann halt, wie gesagt, einfach die Pflanze so schnell wächst, dass sie dann leider alles in den Becher aufbraucht und irgendwann abstirbt. Aber das geschieht meistens nach 2, 3 Wochen oder sogar vielleicht sogar längere Zeit. Und Anubien können wirklich, Anubien, Aufsitzerfarne, Buzephyllandra Arten können eigentlich so lange stehen, wie du das möchtest, solange du den Becher natürlich nicht öffnest. Das ist natürlich relativ wichtig. Ja, Vorbereitungen von den Pflanzen, wie Rainer vorhin auch schon meinte, bezüglich der unterschiedlichen Medien, flüssige Medien, natürlich einfach den Becher aufmachen, und dann die Medien trotzdem nochmal grob abwaschen, auch wenn sie flüssig sind. Und bei dem Gelmedium natürlich das auch gründlich abwaschen, gegebenenfalls sogar die Pflanzen nochmal irgendwie vielleicht in einem Eimer mit Wasser nochmal einweichen lassen, dass da alles ab ist. Aber es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn da mal irgendwie noch ein kleiner Rest Medium an der Pflanze dran ist. Das schadet eigentlich. Also ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass das eines meiner Aquarien irgendwie geschadet hat oder dass da irgendwas passiert. Das Einzige, was passiert, ist meistens, dass gegebenenfalls so ein Bakterienrasen geringfügig entsteht, aber eigentlich ist da nichts, was im Wasser nicht irgendwie so aufgelöst wird. Ja. Ansonsten, vorbereitungstechnisch, jede Pflanze muss man natürlich ein bisschen anders vorbereiten. Ne? Mit einer Anubie oder einer Buzephyllandra kann man ein bisschen ruppiger umgehen, als zum Beispiel jetzt mit einer feinen Stängelpflanze wie Rotala Pearl oder sowas in der Art. Da soll man natürlich beim Auspacken einfach ein bisschen filigraner umgehen mit der mit der Pflanze, weil man dann natürlich die Sprossachse einfach beschädigen könnte oder irgendwas in der Art. Und bei so Pflanzen mit Rhizomen wie Farn oder Putzen, da kann man einfach wirklich die Pflanze rausnehmen, grob unterm Wasserhahn abwaschen und eigentlich direkt ins Aquarium einsetzen. Bei Putzen muss man natürlich, ist ein anderes Thema jetzt, ich will jetzt nicht zu weit ausschweifen, aber bei Putzen muss man gegebenenfalls manchmal ein bisschen vorsichtig sein beim Einsetzen ins Aquarium. Aber ja, dazu kann ich ja später noch was sagen.
Und gibt es bestimmte Pflegehinweise für In-vitro-Pflanzen als bei herkömmlichen Pflanzen? Also muss ich zum Beispiel ans Wasser gewöhnen oder kann ich sie direkt einfach einpflanzen?
Genau, dazu bezüglich der Putze für Landen kann man da vielleicht erstmal anfangen. Also die Erfahrung, die ich oder die wir gemacht haben, ist vor allem so bei Putze für Landras, dass die es nicht mögen, wenn der Leitwert oder das Wasser zu weich ist am Anfang und sie sich dann gerne mal auflösen. Bis auf das Rhizom, aber wenn eine Putze für Landra einmal aufgelöst ist, dauert es halt ewig, ehe die neu austreibt und dementsprechend ist es dann natürlich nicht so schön für den Kunden, der die Pflanze dann da einsetzt oder benutzt oder du als Anwender eben. Und ansonsten, ja, jede Pflanze hat beim Einsetzen spezielle Anforderungen, würde ich sagen. Also, oder nicht spezielle Anforderungen, aber die muss man anders einpflanzen. Gegebenenfalls. Bei Stängelpflanzen, die müssen halt in kleine Portionen geteilt werden, vertikal, sodass du, ich sag mal, daumengroße Portionen hast, die du dann in Abstand von 2 bis 3 Zentimetern in den Boden einpflanzt, wie die meisten sicherlich wissen. Alle Pflanzen mit Rhizomen dürfen natürlich nicht in den Bodengrund eingebracht werden, sondern höchstens vielleicht auf dem Bodengrund liegen oder halt eben auf einer Wurzel oder einem Stein. Und ja, wir vermehren ja nicht nur aquaristische Pflanzen, sondern auch teilweise ein paar terrestrische Pflanzen, also so Terrarienpflanzen und sowas. Bei denen sind dann natürlich nochmal ganz andere Bedingungen, wie man die hält und was man da tun muss und welchen Bodengrund und Substrat man und alles braucht. Genau. Und dementsprechend kann man da wirklich eigentlich eine Bibel zu schreiben.
Aber ich würde sagen, im Prinzip kann man die genauso behandeln, wie man eine Topfpflanze,
Ja.
eine Stängelpflanze, die man im Topf kauft. Sie ist halt nur größer. Für die etwas ungeduldigeren natürlich ein 2, 3, 4 Zentimeter hoher Rotala-Stängel wird länger brauchen als jetzt ein 30 Zentimeter hoher, den man als Bund oder als Topf kauft. Aber von der Verarbeitung oder Bearbeitung im Aquarium würde ich sagen, ist da kein großer Unterschied.
Ja, genau, man könnte höchstens noch sagen, dass halt im Vergleich zu einer Topfpflanze ist natürlich die Pflanze nicht so groß gewachsen wie bei einer Topfpflanze. Aber dafür ist halt die Pflanzenmasse an den Stängeln deutlich höher. Und wenn man da ordentlich Licht und vielleicht auch CO2 und ein bisschen Nährstoff am Anfang ins Aquarium einleitet, dann hat man da deutlich schneller eine richtig dichte Pflanzenmasse, auf jeden Fall, als wenn man irgendwie nur einen Topf im Vergleich zu einem In-vitro-Becher benutzt. Genau, setzt natürlich voraus, dass man gegebenenfalls perfekte Bedingungen für die Pflanze herstellt. Genau, aber so viel dazu erstmal noch.
Rainer, was ist deine absolute Lieblingspflanze und warum und vermehrst du diese auch super gerne?
Ich finde Ranunculus super schön. Vermehrung in vitro ist nicht so lustig eigentlich, weil sie entweder lange Ausläufer bildet oder extrem stark verbüschelt. Aber ich finde, sie sieht unter Wasser einfach sehr elegant aus und ja, ich mag sie einfach.
Und wie ist es bei dir, Johannes?
Bei mir ist es, glaube ich, Bolbitis heutelotti. Einfach weil es ein schöner Farn ist, der im Wasser mit schönem Licht einfach super natürlich aussieht und ja, für mich irgendwie so das Ebenbild von Natur widerspiegelt, so ein bisschen. Und ja, in der Vermehrung ist sie nicht so toll, die Pflanze, weil sie halt relativ lange braucht, um vernünftig vermehrt zu werden, weil, wie schon erwähnt, Farne relativ lange brauchen in der Vermehrung. Aber ansonsten ist sie eigentlich auch relativ einfach zu vermehren. So von dem Handling des Bearbeiters. Genau. Da gibt es zum Beispiel halt Pflanzen, die etwas komplizierter sind, wo der Mitarbeiter dann nicht so glücklich ist, dass er gegebenenfalls diese Pflanze bearbeiten muss, sage ich mal so.
Das heißt, ihr habt eigentlich auch immer wieder große Herausforderungen, was ja die Pflanzenvermehrung angeht. Habt ihr zum Beispiel jetzt mal ein Beispiel, wo ihr einfach mal gescheitert seid und wo ihr sagt, ey, das müssen wir aber irgendwie nochmal schaffen?
Also zum Beispiel, was mich gerade beschäftigt, ist, wir haben vor 1 oder 2 Jahren haben wir diese Pflanze Microsorum Orange Narrow, falls ihr dir was sagt, vermehrt. Und auf dem Nährmedium passiert es, dass die Pflanze, die stehen alle auf dem gleichen Nährmedium und gelegentlich passiert es, dass die Pflanze eben extrem wunderschön aussieht und man denkt, ey, der Becher könnte nicht besser aussehen, den ich hier produziert habe. Und andere Becher, da stirbt die Pflanze einfach komplett ab, bevor sie halt neue Austriebe bildet. Was eigentlich auch ein bisschen normal ist für einen Farn. Also es macht er ja auch im Aquarium, dass gegebenenfalls alte Blätter halt braun werden, ne? Und dann auf den Blättern diese Aufsitzerpflanzen neu entstehen und die Pflanze neu entsteht. Aber das treibt einen halt in der Vermehrung hier, wo man relativ viel vermehren will, manchmal ein bisschen so zur Weißglut. Ne? Wenn dann irgendwie eine Pflanze, die man toll und schön findet und viel Zeit investiert hat, halt einfach nach der Vermehrung nicht sich so entwickelt, wie man sich das vorgestellt hat, obwohl man keinen ersichtlichen Fehler gemacht hat, vor allem wenn nichts infiziert ist oder sonst was und das Nährmedium eigentlich richtig, also richtig ist, genau,
Ja.
und alles richtig ist und ja, genau. Das sind so Sachen, wo man manchmal auf dem Schlauch steht, um es mal so zu formulieren. Genau, oder gelegentlich kommt es natürlich auch mal vor, dass irgendwie eine Infektion beim Vermehren entsteht. Zum Beispiel Ricardia hat das Problem, dass manchmal irgendwelche Keime, wir gehen davon aus, dass irgendwelche Keime intrazellulär irgendwie gespeichert werden. Und wenn man dieses Ricardia-Moos einfach zu sehr zerkleinert, dann kommt es gegebenenfalls vor, dass irgendwie eine Infektion auftritt, die vorher in den Bechern, aus denen man diese Pflanze halt vermehrt hat, eigentlich gar nicht aufgetreten ist, aber irgendwie dann einfach auftritt und das halt nicht irgendeine Infektion ist, sondern halt irgendeine Infektion, die wir, man kann Infektionen schon so ein bisschen kategorisieren. Das ist zum Beispiel eine Hefe irgendwie, das sind ja alles freischwebende Teilchen, die irgendwie durch die Luft manchmal fliegen. Und zum Beispiel irgendwie ein Schimmel, der durch die Luft fliegt, den jeder auch normal einatmet, der sieht halt auch in einer Dose aus wie ein Schimmel, ne? Und eine Hefe sieht halt aus wie eine Hefe. Und so, ja, so hat man da halt immer irgendwelche Hindernisse gegebenenfalls manchmal, wie zum Beispiel bei dem Ricardia, was einen manchmal etwas stresst, was die Vermehrung angeht, ja.
Ja, dadurch
Aber
ist es.
da hilft dann auch, Entschuldigung, Rainer, da hilft dann auch einfach manchmal wirklich auf Masse dann zu vermehren, um zu gucken, was sauber geblieben ist, ne? Also, ja, das ist dann meistens so der Weg, wenn man irgendwie größere Probleme hat, ja.
Inwiefern tragen denn In-vitro-Pflanzen zur Nachhaltigkeit im Aquarium-Hobby bei? Ist
Ja,
ja
ich
immer
würde.
ein wichtiges Thema, ne? Nachhaltigkeit. Und da würde mich immer interessieren, ob ihr da auch irgendwie in die Richtung arbeitet oder ob es da auch ja, was gibt.
Wir haben jetzt wie soll ich sagen, den direkten Vergleich. Aber man kann sich ja ganz grob vorstellen, an dem Gewächshaus gewachsene Pflanze und wir haben die nun im Winter auch gebraucht, weil im Winter haben wir nach wie vor eine Absatzspitze. Muss extrem geheizt werden, braucht extrem viel Kunstlicht. Und wir komprimieren das hier halt auf einer relativ kleinen 100 Quadratmeter Gewächshausfläche und können hier für Hunderttausende von Pflanzen produzieren. Von daher nicht ohne Energieeinsatz. Auch wir haben sehr hohe Stromrechnungen, weil wir hier natürlich 16 Stunden dem LED-Licht sei Dank hohe Lichtintensitäten brauchen und auch zur Verfügung stellen. Wir müssen natürlich auch heizen. Wir haben einen relativ hohen Stromverbrauch. Aber in der Gewächshausproduktion ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und auch die Produktion in Asien mit Importen, die per Flugzeug kommen, ist natürlich auch nicht umsonst zu haben. Also so eine exakte Aufrechnung weiß ich nicht, ob man sie machen kann oder ob sie sinnvoll ist, aber ich denke mir schon, dass wir im Sinne von Produktivität mit den zur Verfügung stehenden Rohstoffen ganz gut zurechtkommen. Wir arbeiten mit Plastikdosen, wir arbeiten mit Elektrizität, die erzeugt werden muss, natürlich, aber ich denke, wir nutzen die schon sehr effektiv.
Wie sieht es aus mit dem Wasserverbrauch? Ich meine, Gewächshäuser haben natürlich auch viel Wasser am Ende, weil sie die einsprühen müssen, weil unten Wasser ist, weil da auch teilweise Wasser gewechselt wird. Habt ihr einen hohen Wasserverbrauch, was die In-vitro-Herstellung angeht?
Nein, da sind wir ja ziemlich Wir brauchen ja ein Wasser, brauchen wir nur, was wir zum Reinigen von irgendwelchen Instrumenten, Glasgefäßen brauchen und dann das eigentliche Nährmedium. In einer Dose sind 100 Milliliter Nährmedium, die wird 1:1 eingesetzt. Und da brauchen wir natürlich nicht Tausende von Litern Wasser, die irgendwo zirkulieren müssen. Wir nutzen das, was die Pflanze direkt in der Dose hat und
Genau, vielleicht kann ich nochmal beim Thema Nachhaltigkeit ein bisschen einhaken. Also wie Rainer schon meinte, ist natürlich die Zucht und Kultivierung relativ energieintensiv, aber wir bemühen uns dann natürlich irgendwie auch alternative Energieressourcen irgendwie zu beziehen. Das kann man auf jeden Fall nicht verleugnen, dass da auf jeden Fall irgendwie Strom oder sowas verbraucht wird, ne? Aber wir probieren uns halt, wie gesagt, mit Solar und Wärmepumpe etc. alles ein bisschen zu kompensieren, sodass da relativ wenig Schaden an der Natur entsteht. Ansonsten glaube ich, ist das beste Beispiel eigentlich für die Nachhaltigkeit der In-vitro-Zucht oder generell halt so Pflanzenzucht natürlich, dass wir hier die Möglichkeit haben, Pflanzenarten, die irgendwo in der Natur relativ selten vorkommen, halt in Masse zu vermehren, ohne dass sie aus der Natur entnommen werden. Also ich glaube, das beste Fallbeispiel sind da einfach die Wurzelpilz anderer Arten, die in Borneo teilweise einige Arten einfach ausgestorben sind, weil der Mensch sich dachte, ich nehme die jetzt mit und muss die verkaufen direkt. Und hier haben wir halt schon die Möglichkeit, und das probieren wir halt auch, irgendwelche Pflanzen, die relativ selten sind, nicht aus Asien von irgendeinem Züchter, der die aus dem Wald gegebenenfalls als Wildfang, sage ich es jetzt mal so, geerntet hat, sondern halt irgendwie Pflanzen, die selten sind, dann halt noch hier bei uns zu vermehren, sodass die halt nicht aus der Natur entnommen werden. Genau. Und das kann man, glaube ich, bei vielen Pflanzen irgendwie so sagen, zum Beispiel verschiedene Orchideenarten gegebenenfalls, aber auch Monstera-Arten oder sonst was oder aquatische Pflanzen, genau.
Seht ihr in der Zukunft der Aquaristik einen wachsenden Trend in Richtung In-vitro-Pflanzen?
Also ich glaube, würde sagen, der Trend, der ist schon seit einigen Jahren, glaube ich, da. Natürlich einfach auch wegen der Möglichkeit oder wegen der Begebenheit, dass der Online-Markt einfach immer weiter wächst und die Möglichkeit, eine Pflanze in vitro in einem Becher zu verschicken, halt einfach deutlich einfacher ist, als jetzt eine Top-Ware zu versenden, wo deutlich höherer Aufwand betrieben werden muss, als einfach nur eine Dose, sagen wir es mal so, in ein Paket zu stecken und die loszuschicken natürlich, ne? Und deswegen ist natürlich die Nachfrage in den letzten Jahren, vor allem seit Corona, was In-vitro-Pflanzen angeht, stark gestiegen, weil halt einfach die Nachfrage durch den größeren Online-Handel einfach stetig wächst, ne? Und dadurch, dass wir auch einfach, glaube ich, immer mehr Pflanzenarten und sowas haben und
Ja, ich
ja.
denke mir gerade die
Ja.
Vielzahl der Pflanzenarten lassen sich eben nur durch In-vitro dem Hobby oder der Aquaristik zur Verfügung stellen. Durch Importe oder Anzucht in Gewächshäusern wäre das gar nicht möglich. Das hat einfach die haben ja die letzten Jahre gezeigt, dass dieses enorme Spektrum an Pflanzen und keine Gestaltungswünsche eigentlich mehr offen lässt. Und es gibt immer noch wieder neue. Das zur Verfügung zu stellen wäre ohne In-vitro, glaube ich, nicht möglich.
Spannend. Abschließend, welche Tipps habt ihr für Aquarianer, die noch keine Erfahrung mit In-vitro-Pflanzen haben, aber neugierig darauf sind, sie auszuprobieren?
Ich glaube, ich fange einmal an, ne? Also, was ich vorhin schon meinte, auf jeden Fall wichtig ist immer, dass man, wenn man eine Osmoseanlage benutzt, das Wasser am Anfang wirklich nicht zu weich macht und vielleicht auch nicht zu viel CO2 in das Becken einführt, einfach, dass der pH-Wert nicht zu niedrig ist, weil das die Pflanzen manchmal nicht so gerne mögen und dann sich halt gegebenenfalls auflösen. Ansonsten, ganz wichtig ist immer bei Bodendeckern und Stängelpflanzen, keine Angst davor zu haben, die Pflanze irgendwie zu beschädigen beim Einpflanzen, sondern wirklich darauf zu achten, dass man die ordentlich in den Boden mit einer Pinzette reinschiebt. Man möchte ja nicht, dass die Pflanze dann irgendwie, wenn man das Becken flutet oder gegebenenfalls sogar im gefluteten Zustand halt dann bepflanzt, dass die Pflanze dann einfach auftreibt und dann durchs Becken irgendwann schwimmt, ne? Weil am Anfang haben die Pflanzen halt keine Wurzeln und wenn einfach Sauerstoff bei der Photosynthese entsteht, kann es auch passieren, dass die Pflanzen, wenn man sie nicht tief genug in den Boden eingräbt, einfach auftreibt, weil die Photosynthese der Sauerstoff an den Blättern die Pflanze einfach nach oben zieht. Genau. Aber ansonsten Tipps und Tricks dann natürlich immer abhängig von der Pflanze, sich immer wirklich belesen, welche Ansprüche hat eine Pflanze. Also es gibt Pflanzen, die brauchen einfach wirklich extrem viel Licht, ansonsten passiert gar nichts oder die Pflanze stirbt halt einfach, ne? Aber da findet man eigentlich heutzutage, glaube ich, alles im Internet, was man wissen muss zu jeder Pflanzenart, ne?
Und trotzdem experimentierfreudig sein. Das
Ja,
klingt
genau.
vielleicht ein bisschen vermessen angesichts relativ hoher Preise für so eine Pflanze, aber Trial and Error ist da der beste Ratgeber. Man muss es immer wieder ausprobieren, Erfahrungen sammeln, beobachten. Und Wasserchemie und Aquaristik ist ein sehr komplexes Hobby. Da muss man sich schon auch ein bisschen einarbeiten und sollte nicht davor zurückschrecken. Natürlich auch mal. Oder muss einfach auch Rückschläge hinnehmen und immer wieder neu versuchen. Das ist leichter gesagt oft als getan. Aber ja, das hilft, sonst hilft man nicht. Man braucht einen grünen Daumen, hilft natürlich schon mal. Aber auch Beobachtung, wie reagiert meine Pflanze? Was hat die vielleicht jetzt gerade für Ansprüche? Oder was habe ich ihr nicht gegeben, was sie vielleicht brauchte? Ja, immer wieder neugierig bleiben und ausprobieren.
Habt ihr vielleicht noch irgendwas, was ihr euren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtet?
Im Vergleich zu früher, ich habe ja nun ein paar Jahrzehnte auch Erfahrung, rein altersmäßig schon, ist es einfach so viel einfacher, schöner und besser geworden, dass ich einfach, ja, das mich immer wieder fasziniert, was heutzutage möglich ist alles.
Ja, ich glaube auch der Sprung in der Technik einfach auch in den letzten Jahren so mit Aquaristik und Terroristik, was da alles passiert ist, was man mittlerweile für Pflanzen halten kann und wie verrückt das einfach aussieht und wie viel Natur man in seinen eigenen vier Wänden eigentlich erschaffen kann. So, das ist einfach, finde ich, verrückt, was da die letzten Jahre passiert ist. Und dementsprechend bin ich glücklich, hier zu arbeiten und mich halt einfach mit diesem ganzen Thema Pflanzen und so, so ausgiebig beschäftigen zu können. Genau.
Hervorragend. Das waren noch super Worte noch zum Schluss. Vielen, vielen lieben Dank für diesen interessanten Einblick. Wirklich, wirklich spannend. Und ich durfte ja sogar jetzt die ganze Zeit bei euch hinten im Lager mitgucken, ne? Weil ihr sitzt gerade vor mir mit einer Kamera. Also es
Ja,
sieht
genau.
auf jeden Fall sehr interessant aus. Vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Erfolg damit. Und ja, werde bestimmt hin und wieder mal eine Pflanze von euch sicherlich auch in mein Aquarium pflanzen.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Danke dir.
Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Alle weiteren Informationen wie Bilder und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.